Hi, mein Name ist Anton.
Hi, mein Name ist Jakob. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Anton und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge in der fünften Staffel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Anton.
Hallo, hallo, hallo und welcome zurück.
Anton, ich bin sehr gespannt, denn heute hast du ein Thema vorbereitet für uns.
Das stimmt und ich bin auch sehr gespannt.
Aber bevor du mir verraten wirst, worum es heute geht, habe ich eine Frage an dich. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, worum ging es denn in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben?
Ja, die Frage überrascht mich gerade komplett natürlich. Ich habe mich absolut nicht darauf vorbereitet. Aber ich kann trotzdem sagen, worum es in der letzten Folge ging.
Das ist lustig, weil ich bin nie darauf vorbereitet.
genau, in der letzten Folge, der ersten Folge der fünften Staffel, soweit bin ich schon mit dem Zählen,
ja, sehr gut.
Hast du uns auf eine kleine glitzekleine Entstehungsreise mitgenommen, und zwar die Entstehungsreise des Buchstabens SZ. Und Wir haben gesehen, dass das SZ ein, ich würde schon sagen, einzigartiger Buchstabe ist. Und wir haben die Spuren seiner Entstehung bis heute nachgezeichnet und vor allem den Unterschied auch zwischen dem großen und dem kleinen SZ gesehen. Und das fand ich sehr spannend.
Ja, genau, darum ging es in der letzten Folge. Und wenn ihr Interesse bekommen habt, von diesem kleinen, aber feinen Buchstaben etwas mehr zu hören, dann hört doch einfach in unsere letzte Folge hinein.
Unbedingt. Und Gegenfrage, Jakob, hast du denn Feedback zu der Folge erhalten?
Ja, ich habe ein bisschen Feedback bekommen.
Sehr schön.
Auf Spotify schreibt Hashi: Oh mein Gott, jetzt wo die neue Folge draußen ist, merke ich, dass ich euren Podcast vermisst habe.
Schön. Danke dir.
Richtig schön. Und auch Dagi Mobil schreibt, dass er oder sie den Podcast bzw. uns vermisst hat.
Oh.
Und den Podcast erstmal abends in Ruhe angehört und genossen hat.
Ist schön. Grüße gehen raus.
Biddy Wova schreibt einfach nur: Juhu, neue Folge.
War auch unsere Reaktion.
Wir haben uns auch gefreut. Ja. Wir freuen uns auch, wieder hier zu sein. Hier im Wintersemester 25/26. Und uns hat auch noch eine Mail erreicht, Anton.
Oh.
Von Kirsten. Und Kirsten bedankt sich erstmal bei uns für unseren tollen Podcast, Anton.
Bitte, bitte.
Und dann sagt sie auch, sie liebt es, die neuen Erkenntnisse bei ihrer Familie zu klugscheißen.
Oh, Jakob, willst du das sagen oder soll ich?
Also das freut uns natürlich sehr. Das ist natürlich, deshalb machen wir diesen Podcast.
Ziel erreicht.
Ziel erreicht. Mission accomplished.
Ja.
Und zur letzten Folge im Speziellen schreibt Kirsten auch noch, dass ihr die Umstellung der SZ-Schreibung gar nicht so leicht gefallen ist. Und irgendwann wurde ihr diese neue S-Schreibung, also die heißische S-Schreibung, nochmal neu erklärt von einer Deutschlehrerin. Und seitdem findet sie es super easy und super einleuchtend.
Ach cool, schön. Das zeigt uns doch nochmal ziemlich genau, wie wichtig es ist, dass jemand ganz einfach und ganz stringent so eine Regel kurz erklärt und danach funktioniert es.
Ja, vielleicht haben wir ja mit unserer Folge tatsächlich auch noch ein paar letzte AnhängerInnen der Adelungschen S-Schreibung mitgenommen und mitgezogen.
Gut möglich.
Nach 30 Jahren. Und ja, vielleicht fällt es ihnen jetzt leichter, den Leuten. Genau, das war's. Und ich glaube, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo ich mich entspannen kann, wo meine Arbeit verrichtet ist und ich jetzt einfach nur noch zuhören kann und ab und zu mal vielleicht ein bisschen meinen Senf dazugeben kann, oder?
Du hast dich zu früh gefreut, denn für die neue Folge, zumindest für die Einführung in diese neue Folge, habe ich wie immer natürlich, wir wären ja nicht Sprachpfade, wenn wir nicht einen kleinen Umweg durch den Irrgarten der Sprache wählen würden. Und auch für diese Einleitung habe ich was überlegt. Und ich brauche deine Hilfe, Jakob. Ich brauche deine Hilfe, denn Oha. Ich habe ein paar Fragen an dich.
Da kann ich nicht Nein sagen. Ich helfe dir gerne.
Wunderbar. Na dann, Jakob, ich möchte zunächst eine Frage an dich stellen. Die ist ganz easy peasy. Welche Sprachen sprichst du und wann hast du angefangen, diese Sprachen zu lernen? Ich habe einen Stift, ich habe ein Blatt Papier. Ich notiere mir das, weil das ist gleich nochmal wichtig.
Oha, ich spreche Deutsch. Und das habe ich wahrscheinlich schon gelernt auf irgendeine Art und Weise, bevor ich geboren war. Schon als Baby.
Aha, aha.
Im Bauch meiner Mutter. Da lernt man nämlich die ersten prosodischen Merkmale einer Sprache.
Genau. Das bedeutet, Deutsch wäre deine Muttersprache oder ich würde das jetzt als L1, also Erstsprache, kennzeichnen.
Genau, Language 1, L1. Und dann habe ich Englisch als Fremdsprache gelernt in der Schule.
Mhm. Ab wann ungefähr?
Ab 11. Lebensjahren. Im Studium habe ich noch Schwedisch gelernt.
Mm.
Und das spreche ich auch noch halbwegs gut. Und dann habe ich immer mal wieder so A1-Kurse gemacht. Also nicht, das würde ich sagen, spreche ich, also da kann ich Hallo und Tschüss sagen. Und das war Spanisch, Französisch und Niederländisch.
Eine ganze Menge, Jakob.
Ja. Aber das war halt immer so ein Kurs.
Ich würde sagen, Jakob, du bist ein richtiger Polyglott. Mit so vielen Sprachen auf dem Buckel. Danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Für mich sind vor allem deine L1 und L2 wichtig. Nochmal kurz zur Klarstellung. Du hast ja schon gesagt, du hast Englisch als Kind gelernt. Mit 11 Jahren hast du angefangen, Englisch zu lernen. Das ist deine Zweitsprache. Du hast es aber nicht parallel gelernt zum Deutschen. Das heißt, du bist nicht bilingual aufgewachsen, also zweisprachig, sondern du hast tatsächlich erst die deutsche Sprache erworben und danach später die Zweitsprache Englisch.
Ja, so kann man sagen.
Genau. Das wird noch wichtig, nicht jetzt zu Beginn. Das hat nochmal eine gewisse Relevanz für später. Nun, Jakob, danke dir, dass du mitgemacht hast. Jetzt kommt ein zweiter Teil unserer Einleitung und natürlich, ich wäre nicht Anton, wenn ich nicht ein kleines Gedankenexperiment mitgebracht hätte.
Oh ja, okay. Soll ich die Augen schließen?
Ich weiß nicht, ob du dir das wirklich so vor deinem geistigen Auge vorstellen möchtest, kannst du aber gerne machen. Ich brauche vor allem dich in deinem Nachdenkmodus. Und bevor ich jetzt das Gedankenexperiment vorstelle, an dieser Stelle nochmal eine Triggerwarnung. Und zwar gleich wird es etwas direkt zugehen bei diesem Gedankenexperiment. Und es geht auch so ein bisschen am Rand um das Thema Tod. Wenn jemand gerade zu diesem Thema nicht was hören möchte, dann gerne überspringen. Bist du bereit, Jakob?
Yes.
Okay. Dann stell dir vor, eine Straßenbahn ist außer Kontrolle. Und sie fährt und sie droht, 5 Personen auf dem Gleis zu überrollen, zu überfahren. Du weißt schon, in welche Richtung es geht, ne?
It's a classic, würde
ich sagen.
It's
a classic, natürlich. Ich mache trotzdem mal weiter für diejenigen, die das noch nicht kennen. Durch Umstellen einer Weiche kannst du die Straßenbahn auf ein anderes Gleis bringen, umleiten. Aber unglücklicherweise steht dort auch eine Person. Also nicht 5 Personen, sondern eine Person. So, jetzt kommt die entscheidende Frage für dich. Darf durch das Umlegen der Weiche der Tod einer Person in Kauf genommen werden, um das Leben von 5 Personen zu retten? Was würdest du tun?
Also das ist das sogenannte, ich habe gerade gegoogelt nochmal, das ist das sogenannte Trolley-Problem.
Richtig.
Für alle, die es mal googeln wollen. Es gibt eine Wikipedia-Seite dazu. Und es ist ein sehr klassisches, philosophisch-ethisches Gedanken, Experiment.
Mhm, richtig.
Also wenn ich das richtig zusammenbekomme, ist es ja so. Wenn ich den Hebel nicht umlege, dann bin ich durch keine meiner Handlungen aktiv daran beteiligt, dass ein Mensch stirbt.
Genau.
Was ja
so
schon
ist
mal
das.
Ethisch gesehen gut ist.
Mhm.
Aber nicht handeln ist natürlich auch eine Art von Handeln, also auch eine Art, sich zu verhalten. Also wenn ich den Hebel nicht umlege, dann mache ich mich eventuell trotzdem verantwortlich am Tod von 5 Menschen.
Mhm.
Also und es gibt, genau, es gibt auch verschiedene Denkrichtungen, philosophische natürlich.
Mhm.
Ich glaube, so aus so einer utilitaristischen Denkschule heraus, die würden sagen, ja, einer Tod ist besser als 5 tot, leg den Hebel um.
Sehr schön,
und
ja.
Die idealistische Denkschule würde sagen, Alter, auf gar keinen Fall. Du kannst jetzt versuchen, die 5 Leute noch vom Gleis zu holen und dabei selber draufgehen, aber du darfst diesen Hebel nicht anrühren.
Mhm.
Also das würde, glaube ich, so, das wäre so ein bisschen die Aussage des Idealismus, des philosophischen Idealismus. Und was würde ich machen? Ich glaube, also das Gedankenexperiment ist da ja nicht angelegt, outside the box zu denken. Aber ich glaube, ich würde natürlich irgendwie versuchen, irgendwie den Schalter umlegen und die eine Person vom Gleis tragen oder so. Keine Ahnung.
Eine sehr typische, klassische Antwort. Du musst dich aber jetzt entscheiden, Jakob. Umlegen und eine Person umbringen, 5 retten oder nichts tun und durch das Nichthandeln Tod von 5 Menschen bedingen.
Also wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, gar keine, und ich in dem Moment weiß, es gibt keine andere Möglichkeit, dann würde ich, glaube ich, erstmal wissen, wer diese Leute auf dem Gleis sind. Also ich glaube, wenn ich nichts über diese Personen wüsste und die vielleicht gar nicht sehen würde, sondern das wäre nur so ein Display-Ding in der Weichenstellzentrale, dann würde ich mich wahrscheinlich trotzdem dafür entscheiden, dass eine Person potenziell auf den Gleisen steht, also die Straßenbahn da lang fährt, und 5 überleben. Aber wirklich nur unter den Voraussetzungen, dass ich nicht weiß, wer das ist, dass ich sonst gar keine andere Möglichkeit habe. Aber juristisch würde ich mich damit strafbar machen. Aber wenn ich nichts mache, oh Leute.
Das ist natürlich jetzt richtig, richtig gemein von mir, Jakob, dich in der ganzen Öffentlichkeit des Podcasts so eine Entscheidung zu bringen. Das Tolle an diesem Gedankenexperiment ist ja, dass es ein Gedankenexperiment ist und das ist ein Dilemma. Und die Eigenschaft von Dilemmata ist ja, dass sie, egal wie du dich entscheidest, egal welche Entscheidung du triffst, es bleibt trotzdem eine problematische Entscheidung. Da gibt es keine gute Option. Aber mir geht es gar nicht so wirklich darum, jetzt die eine oder andere Option abzuwägen, sondern wir sind ja ein sprachwissenschaftlicher Podcast und deswegen habe ich eine weitere Geschichte vorbereitet für dich.
Ist es wieder ein Dilemma?
Natürlich. Bist du bereit?
Oh, ich habe mich vom letzten doch gar nicht erholt. Okay, ja.
Okay, dann pass auf. A streetcar has lost control and is threatening to run over 5 people, Jakob. By switching the points, the streetcar can be diverted onto another track. But unfortunately, there is another person on the track. Is it acceptable to risk the death of one person by switching the points in order to save 5 lives? What do you think?
I guess I'd still choose to divert the train to the track where the one person is and not the 5 persons.
Danke dir für deine Antwort und ich denke, das war unser kleiner Englisch-Exkurs. Und im Endeffekt hast du ja in beiden Versionen des exakt gleichen Dilemmas. Das eine war in Deutsch, das andere in Englisch, ja eine gleiche Entscheidung getroffen. Nämlich, du rettest 5 und nimmst den Tod in Kauf von einer Person. Und das ist ja auch natürlich eine vollkommen logische, erwartbare Reaktion, oder? Also es ist ja egal, in welcher Sprache ich es vorlese oder dir dieses Dilemma präsentiere, man sollte sich ja gleich entscheiden, weil eine Charaktereigenschaft der Dilemmata ist ja, dass sie sehr schwierig zu entscheiden sind, Die Entscheidungen sollten also ausgewogen, abgewogen werden. Und egal in welcher Sprache man sich entscheidet, am Ende kommt man zu demselben Urteil. Ja. Oder?
Oder?
Was ist, Jakob, wenn ich dir sage, dass wie wir uns in diesem Fall entscheiden, entscheidend davon abhängig ist, in welcher Sprache, die wir sprechen können, wir das tun. Ja, und genau darum soll es heute gehen. Dieses Phänomen ist so groß und so wichtig, dass es schon einen Namen hat. Und aha, das heißt The Foreign Language Effect oder ich habe es auf Deutsch übersetzt, der Fremdspracheneffekt. Und darum soll es heute gehen.
Das ist sehr spannend, das ist sehr spannend. Mir kam die erste Ahnung, als du dasselbe Dilemma auf Englisch gesagt hast. Und ich habe, also ich wusste nicht, wie das heißt und ich weiß nicht, wie groß dieser Effekt ist. Ich habe nur mal gehört, dass Menschen, wenn sie in Fremdsprachen sprechen, ehrlicher sind. Also weniger lügen. Und ich habe das aber immer darauf zurückgeführt, dass sie das weniger gut können in einer Fremdsprache. Und nicht, also deswegen einfach auf die Wahrheit setzen. Aber vielleicht liegt das ja an diesem Foreign Language Effekt.
Das kann natürlich sehr gut sein. Und wir klären zunächst erstmal, was überhaupt Fremdspracheneffekt ist oder Foreign Language Effekt ist. Und im Endeffekt beschreibt es schon ein bisschen das, was du angedeutet hast. Also dieser Effekt beschreibt das Phänomen, dass Menschen systematisch sich anders verhalten beziehungsweise andere Urteile fällen und Entscheidungen treffen, wenn sie diese in einer Fremdsprache tun, anstatt in ihrer Muttersprache. Und dieser Effekt zeigt sich an verschiedenen Stellen. Und du hast jetzt gerade schon die Ehrlichkeit angedeutet, aber uns interessiert von diesem großen Fremdspracheneffekt eigentlich nur eine Besonderheit, nämlich eine Spezialform des Effektes, nämlich Moral Foreign Language Effect, also kurz MFLE, beziehungsweise der Fremdspracheneffekt, der sich auf moralische Entscheidungen übertragen lässt. Dieser Effekt besagt ganz konkret, dass zweisprachige Menschen tendenziell utilitaristischere Entscheidungen treffen, wenn moralische Dilemmata in einer Fremdsprache präsentiert werden. So.
Hey, wie passend, dass die philosophische Schule des Utilitarismus anglophon ist. Also die Fremdsprache für die allermeisten Menschen auf der Welt.
Das heißt, wir klären erstmal ganz kurz, welche Entscheidungen gibt es? Was ist das für ein Effekt? Dann gucken wir uns so einen typischen Aufbau von so einem Experiment, der in solchen Studien zu diesem Effekt stattfindet. Wir gucken mal die zentralen Ergebnisse an und vor allem, und das ist ja super spannend für uns, schauen wir uns die möglichen Erklärungen an, warum dieser Effekt anscheinend ja nicht nur einmal, sondern immer wieder auftritt. Und yes, am Ende, da mache ich so einen kleinen Spoiler, werden wir auch nochmal schauen, warum es vielleicht nicht so einfach ist zu sagen, dass es diesen Effekt auf jeden Fall gibt und Punkt, basta, sondern dann schauen wir uns mal ein paar Einschränkungen von diesem Effekt an.
Okay, ich hab Bock. Geil.
Das ist gut, das gefällt mir, sehr gut. Gut, wunderbar. Dann, wir haben schon gesagt, was dieser moralische Fremdspracheneffekt ist und ich habe schon das Wort gebraucht und du hast es in der Einleitung auch schon gesagt, nämlich utilitaristisch. Bei solchen moralischen Dilemmata kann man immer zwei Arten von Entscheidungen treffen. Eine utilitaristische Entscheidung und eine deontologische Entscheidung oder ein deontologisches Urteil. Utilitaristische Entscheidungen, das sind die Urteile, die das größte Wohl für die größte Zahl von Menschen fördern, auch wenn sie eine unmoralische oder schädliche Handlung erfordern würden. Also bei unserem Zugexperiment, bei unserem Trolley-Gedankenexperiment, war das so, dass die utilitaristische Entscheidung die wäre, den Schalter umzulegen und somit den Zug auf ein anderes Gleis zu bringen, in Kauf zu nehmen, dass eine Person stirbt, dafür aber 5 Leben zu retten. Das ist eine mögliche Antwort auf so ein Trolley-Gedankenexperiment. Das Gegenteil davon sind deontologische Urteile. Und die zielen darauf ab, dass wir vor allem moralische Normen einhalten und zwar auch unabhängig von Konsequenzen. Und in diesem Fall wäre natürlich die Norm, niemandem einen Schaden zuzufügen. Denn sobald ich einen Switch umlege, bin ich fast, nicht ganz, aber fast schon aktiv dabei, einen Menschen umzubringen. Ich habe eine Handlung vollzogen und durch diese Handlung kommt ein Mensch zu Schaden. Das wäre das Gegenteil von deontologisch. Deswegen, deontologisch bedeutet, auf Basis der Einhaltung moralischer Norm, unabhängig von Konsequenzen, treffen wir diese Entscheidung. So weit, so gut.
Das ist quasi Kants kategorischer Imperativ. Ist quasi purely deontologisch. Also handle nur nach derjenigen Maxime, von der du gleichzeitig wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz wird. Also dieser kategorische Imperativ bedeutet ja, man darf nie lügen, weil Lügen sollte nicht zum allgemeinen Gesetz werden. Also darf ich auch in keinem Fall lügen, selbst in dem Fall, wo ich vielleicht Menschen vor ungerechter Verfolgung schützen könnte, indem ich lüge. Mhm, mh. Aber da würde Kant sagen, nein, darfst du nicht machen.
Ja.
Also
ja.
Zumindest der kategorische Imperativ von Kant würde das sagen.
Genau, genau. Also auf der Oberfläche stimme ich dir da vollkommen zu.
Ja, ich glaube, wenn man nur die Chance hätte, den Schalter umlegen oder nicht umlegen, wenn es nur diese beiden Handlungsoptionen gibt, dann würde man, wenn man nach dem kategorischen Imperativ handeln würde, sagen, gut, dann mach nix.
Genau, genau, genau. Was hat jetzt dieses Experiment oder dieses Gedankenexperiment, besser gesagt, mit der Sprachwissenschaft zu tun? Schauen wir uns also mal an, wie dieser Effekt in der Forschung untersucht worden ist. Und dann gibt es eine Studie aus dem Jahre 2014 von Costa und KollegInnen und sie hat einen richtig schmissigen Titel, nämlich Your Morals Depend on Language. Also zuspitzender würde ich sagen, geht's wohl kaum. Und das ist eine der wegweisendsten Untersuchungen in diesem Bereich, die diesen Moral Foreign Language Effekt untersucht hat. Ziel dieser Studie war es, festzustellen, ob die Verwendung einer Fremdsprache anstelle einer Muttersprache zu systematisch utilitaristischeren Entscheidungen führt, wenn Probandinnen mit moralischen Dilemmata konfrontiert werden. Also, wenn Menschen, die zwei Sprachen sprechen, zum Beispiel du, Jakob, Deutsch und Englisch, eine Entscheidung in ihrer Erstsprache treffen müssen, würden sie eher emotional und somit deontologisch entscheiden, das heißt, ohne die Weiche zu verstellen und somit verantwortlich dafür zu sein, dass sie möglicherweise einen Menschen umbringen. Wenn aber Menschen das gleiche Dilemma in ihrer Zweitsprache hören oder lesen, dann würden sie eher utilitaristisch entscheiden, das heißt rational, auf das möglichst größte Wohl ausgerichtet zu entscheiden und deswegen den Schalter umzulegen.
Ha, okay.
Soweit die Hypothese. Diese Studie bestand aus zwei Experimenten, die darauf abzielten, zum einen diese Hypothesen zu überprüfen und zum anderen vor allem alternative Erklärungen auszuschließen. Also um wirklich sicherzugehen, dass die Sprache hier entscheidender Faktor ist für diese moralische unterschiedliche Entscheidungen. Im ersten Experiment wurde dann untersucht, ob die Entscheidung bei einem Dilemma davon abhängt, ob die Probandinnen dieses in ihrer Erst- oder Zweitsprache durchdenken. Dafür wurden 317 Teilnehmerinnen rekrutiert, die ihre Fremdsprache später im Leben erworben hatten, also so auch wie du, Jakob, mit Englisch, und sie auch nicht diese Sprache von Kindheit an zu Hause im häuslichen Umfeld gesprochen haben. Das ist wichtig. Die Teilnehmerinnen stammten aus verschiedenen Populationen, verschiedenen Ländern, um auch zu zeigen, dass der Effekt kulturübergreifend ist. Also es gab Probandinnen, die haben Englisch, Spanisch gesprochen. Die erste Sprache, die ich nenne, ist immer die Muttersprache und die zweite dann die erste Fremdsprache.
Ja.
Es gab aber auch Menschen, die Koreanisch und Englisch gesprochen haben und in Korea lebten. Es gab auch Menschen, die Englisch-Französisch gesprochen haben und in Frankreich lebten. Und auch Spanisch oder Englisch und als Zweitsprache dann Hebräisch hatten in Israel. Und danach wurden die Probandinnen, die Teilnehmerinnen, zufällig zwei Gruppen zugeteilt. Entweder der L1-Gruppe oder der L2-Gruppe. Also der Zufall hat entschieden, in welcher Sprache sie das Dilemma durchhören mussten. Und danach ging's los. Die Forscherinnen präsentierten den Probandinnen in einer der Sprachen das Dilemma in Schrift und Bild und nutzten dafür eine, ich sag jetzt mal, eine Abwandlung von dem Dilemma, was wir uns angehört haben, von diesem Trolley-Experiment. Es gibt nämlich auch eine andere Version, die heißt Footbridge-Dilemma. Und dieses Dilemma ist einer, ja, Verstärkung des Experimentes. Denn während es bei dem Trolley-Experiment darum ging, dass man die Weiche umstellt und somit den Tod nur in Kauf nimmt, ist bei diesem Brückendilemma, sag ich jetzt mal, nur eine Option gegeben, wie man diesen Zug zum Stehen bringt. Nämlich, indem man einen ganz großen Menschen von einer Brücke auf die Gleise schubst und dadurch den Zug zum Stehen bringt. Und das ist eine, wie gesagt, Zuspitzung des klassischen Experimentes, weil hier tatsächlich eine aktive Handlung notwendig ist, die nicht erst durch irgendeinen Zwischenschritt zum Tod führt, sondern du schubst den Menschen runter und du tötest ihn aktiv.
Ja, ja.
Deswegen sagt man auch häufig, dass diese Abwandlung auch emotional aufgeladener ist, weil diese physische Tötung dort tatsächlich auch stattfindet oder erforderlich ist. Und die Ergebnisse dieser Studie unterstützen die Hypothese der Autorinnen, dass die Verwendung einer Fremdsprache in diesem Experiment zu utilitaristischen Entscheidungen führt. Und zwar quer durch alle Populationen hinweg entschieden sich mehr Teilnehmerinnen für diese utilitaristischere Option, wenn die Aufgabe in ihrer Zweitsprache, in ihrer Fremdsprache bearbeitet wurde. Und zwar ist der Durchschnitt tatsächlich auch signifikant größer. 20% der Menschen, die in ihrer Erstsprache das Dilemma bearbeitet haben, haben sich für die utilitaristische Entscheidung entschieden. Und 33% haben sich in ihrer Zweitsprache für diese utilitaristische Entscheidung entschieden.
Ah, okay. Kurze Zwischenfrage. Die haben ja nicht dieselben Leute gefragt.
Nein.
Also die haben ja nicht dieselben Leute einmal in ihrer L1 und dann in ihrer L2 gefragt, sondern es waren jede Person, jeder Proband, jede Probandin hat das Dilemma nur ein einziges Mal gehört.
Genau, weil natürlich, so wie wir das ja auch in der Einleitung unserer Folge gesehen haben, wenn man sich einmal entschieden hat, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man plötzlich dann sagt, oh, okay, also ja, im Englisch würde ich jetzt sagen so und so. Das ist natürlich...
Ja, das ist jetzt Englisch, dann mache ich das anders.
Richtig. Deswegen gibt es zwei Gruppen. Diese Zufallszuordnung war ja auch da. Also einer der Gruppe wurde man zugeordnet und dann hat man einmal dieses Dilemma gehört. Und dann, ich habe ja gesagt, zwei Experimente. Das zweite Experiment hatte die Aufgabe, das Ergebnis im Detail zu untersuchen. Hier wurden zum einen zwei Dilemmata verwendet, um zu untersuchen, dass es keine Zufallsergebnisse gab. Zum einen dieses Footbridge-Dilemma, also dieses persönliche und das emotional aufgeladene, wo man die Menschen von der Brücke runterschubsen musste. Und das weniger emotionale Switch-Dilemma, also dieses klassische Trolley-Experiment, wo der Zug durch das Umlegen einer Weiche umgeleitet wird.
Ja.
Die Autorinnen hatten dabei folgende Vermutung aufgestellt. Sie haben gesagt, es ist normalerweise so, dass emotionale Reaktionen, wie zum Beispiel Abneigung gegen aktives Töten, typischerweise zu deontologischen Entscheidungen führen. Also, dass man sagt, oh, ich mach da nichts. Nee, das, ich bringe auf gar keinen Fall einen Menschen jetzt um. Und weil das so ist, sollte die Verringerung dieser emotionalen Komponente im zweiten Experiment, wo man nur die Weiche umstellen musste, in der Gruppe der Probandinnen, die dieses Dilemma in einer Fremdsprache lösen sollten, diese utilitaristische, rationalere Abwägung von Kosten und Nutzen fördern. Also noch höhere Ergebnisse als 33% mit sich bringen.
Ja.
Und tatsächlich zeigte das auch das Ergebnis im zweiten Experiment. Nämlich, dass beim Switch-Dilemma, das als emotional weniger aufgeladen gilt, die Teilnehmerinnen sehr häufig die utilitaristischere Option wählten. Und zwar so rund um die 80%.
Oh.
Aber, und das ist jetzt ein super spannendes Ergebnis, auch in der L1-Gruppe, also die Gruppe, die das in ihrer Muttersprache bearbeitet hat, zeigte sich dieser Effekt. Auch dort haben 81% der Probandinnen die utilitaristischere Entscheidung getroffen. Das bedeutet, dass es bei dieser Art des Dilemmas, bei diesem weniger emotional, keinen Effekt der Sprache gab. Aber bei dem anderen Dilemma, nämlich bei diesem, wo ich einen Menschen runter von der Brücke schubse, da wurde dieser Effekt nochmal deutlich stärker festgestellt. Die Menschen, die das in der Muttersprache bearbeitet haben, haben 18% die utilitaristische Option gewählt.
Ja.
Und die Menschen, die das in ihrer Fremdsprache bearbeitet haben, von denen haben 44% die utilitaristische Entscheidung getroffen. Also der Effekt hat sich nochmal deutlich verstärkt. Ein zweiter möglicher Einflussfaktor da ist natürlich die Kultur. Also welchen Einfluss hat die Kultur, in der ich lebe, also das Land, in dem ich lebe, darauf, wie ich entscheide. Denn es hätte natürlich auch sein können, dass es gar nichts mit Sprache zu tun hat, wie ich meine moralische Entscheidung treffe, sondern dass das ausschließlich damit zusammenhängt, ob ich in einem Land lebe, wo zum Beispiel die Wahrnehmung des individuellen Wertes des Lebens eine andere ist oder wo zum Beispiel die Frage nach der Selbstaufopferung für die Gemeinschaft auch anders beantwortet werden kann. Mhm. Also es gibt ja unterschiedliche Länder und manchmal hat man so ein eher kollektives Gefüge, wo die Gemeinschaft zählt und dann gibt es auch andere Kulturen, wo halt der individuelle Wert des Lebens halt ein anderer ist.
Ja.
Und deswegen haben die Forscherinnen dort im Experiment 2 die Spanisch und Englisch sprechende Menschen miteinander gekreuzt. Also es gab eine Gruppe, die Englisch als Erstsprache hatte und Spanisch als Zweitsprache und genau umgekehrt die andere Gruppe Spanisch-Englisch.
Mhm.
Und die Ergebnisse dieses zweiten Experimentes widersprachen der kulturellen Erklärung. Also Sprache hat tatsächlich einen Effekt und das ist extrem spannend.
Mhm.
Also kurz zusammenfassend, es gibt also tatsächlich ein sprachbedingten Moral Foreign Language Effekt und es gibt 3 Befunde. Befund Nummer 1, die Verwendung einer Fremdsprache führt dazu, dass Menschen deutlich mehr utilitaristische Entscheidungen treffen. Zweiter Befund ist Abhängigkeit von Emotionalität. Also dieser Effekt tritt vor allem bei emotional hoch aufgeladenen persönlichen Dilemmata auf. Also da, wo ich zum Beispiel einen Menschen aktiv umbringen muss. Und dritter Befund, dieser Effekt ist unabhängig von der spezifischen Kultur des Ziellandes, wo ich lebe. Und tatsächlich, um jetzt die gesamte Forschungslage so ein bisschen, ich sag jetzt mal, herauszukristallisieren, bestätigt sich dieser Befund in anderen Studien, zumindest in dieser zugespitzten Form.
Mhm.
Und das ist grandios. Also ich find's toll.
Das ist ziemlich verrückt, ja.
Und die spannende Frage, die mich bei der Recherche rumgetrieben hat, wie verrückt, war natürlich, warum kommt es zu diesem Effekt? Was sind die Ursachen? Wie kann es sein, dass also bei so einer emotional aufgeladenen Dilemmasituation sollte es doch keine Rolle spielen, in welcher Sprache ich es bearbeite, weil ich denke ja nach, ich überlege, ich wege alles ab. Wie kann es denn sein, dass ich dann unterschiedliche Entscheidungen treffe? Und da gibt es nur Hypothesen, es gibt Vermutungen, wie das dazu kommen kann. Wir sind dann noch nicht am Ende der Forschung angekommen. Diese Studie, die ich ja auch vorgestellt habe, die kommt aus dem Jahre 2014. Dieser Effekt ist noch gar nicht so lange her, dass das festgestellt worden ist.
Mhm.
Es wird noch erforscht.
Ja.
Aber
ja.
Es gibt schon mal Hypothesen.
Okay, bin gespannt.
Und die Hauptargumentation für diesen Effekt ist, dass die Fremdsprache emotionale Prozesse in uns reduziert und dadurch die rationale, also auch utilitaristischere Entscheidungsfindung fördert. Und dieser Erklärungsansatz baut auf einer Urteilstheorie auf, aus der Psychologie natürlich, die einige von unseren Hörerinnen möglicherweise auch schon kennen, weil das auch weit verbreitet ist im Netz oder auch in Büchergeschäften. Und vielleicht kennt der eine oder die andere von euch da draußen auch das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman.
Ja, das kenne ich. Also ich habe es nicht gelesen, aber ich hatte es schon mal in der Hand.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz dickes Buch. Und in diesem Buch ist diese Theorie von ihm auch verschriftlicht und erklärt. Sie besagt, dass unsere Entscheidungen auf dem Zusammenspiel von 2 Systemen aufbauen oder daraus resultieren.
Mhm.
Und zwar gibt es das erste, das intuitive, emotionale System. Da entscheiden wir schnell und automatisch.
Mhm.
Das unterstützt typischerweise bei diesen Dilemmatas auch die deontologische Urteile. Also basierend auf den moralischen Regeln, töten ist falsch, also emotionale, schnelle Entscheidung, ich mache nichts.
Ja.
Und dann gibt es aber das zweite System, das ist das rationale, kontrollierte System. Das ist ein langsameres System. Das ist ein bewussteres System. Wir durchdenken die möglichen Folgen, die möglichen Voraussetzungen für eine Entscheidung. Und in diesem System wird natürlich die utilitaristische Urteilsfindung unterstützt, weil wir basierend auf Kosten-Nutzen-Abwägung eine Person aufgeben, fünf Personen dadurch retten und kommen dann zu einer Entscheidung, wo der größte Nutzen, das größte Wohl erzielt wird. So, und die Frage, die natürlich jetzt mit der Sprache zusammenhängt, ist, warum die Fremdsprache eher dazu führt, dass wir für moralische Dilemmata das zweite System, also das rationale System, nutzen. Warum? Warum passiert das? Da gibt es verschiedene Hypothesen. Und die erste Hypothese ist die Hypothese der reduzierten Emotionalität. Also die Muttersprache, die Erstsprache L1, ist eng mit unseren Gefühlen verbunden, da wir sie in emotionaleren, familiäreren, vertrauteren Kontexten erlernt haben. Wir können Emotionen damit verbinden. Sprich, als kleine Kinder haben wir die Sprache irgendwo gehört, erlernt, intuitiv auch verstanden. Und wir verbinden damit auch Emotionen. Wir verbinden Erinnerungen, vielleicht auch jetzt nicht so aktiv, dass wir uns daran erinnern können, wie wir das erste Wort gesprochen haben. Aber in dieser Theorie geht man davon aus, dass die Erstsprache vor allem einen höheren emotionalen Bezugspunkt hat.
Fun Fact dazu. Kleine anekdotische Evidenz dazu. Ich fange immer richtig an zu fränkeln, wenn ich wütend bin. Was ja quasi auch also nicht meine Muttersprache natürlich, aber irgendwie so der primäre Dialekt ist, den ich gelernt habe. Also würde schon sagen, dass die Varietät des Deutschen, die ich als Kind gelernt habe, war fränkisch halt.
Ja, na klar.
Also Wut ist ja ein hochemotionaler Zustand.
Na klar, wir lernen ja die Sprache durchs Hören und durchs Nachahmen und wir hören vor allem eine Varietät des Deutschen, nicht wahr? Also die Eltern bzw. die Bezugspersonen im häuslichen Umfeld reden ja eine bestimmte Umgangssprache und die nehmen wir dann wahr. Deswegen natürlich. Wie sieht das jetzt aus mit der Fremdsprache? Du hast gesagt, Jakob, du hast Englisch in der Schule gelernt, also erst mit 11 Jahren. Und somit hast du diese Fremdsprache in einem deutlich rationaleren Umfeld erlebt. Du saßt in der Schule, du hast mit Regelwerken diese Sprache gelernt. Ja. Bei bestimmten Situationen, das ist eine Schulsituation, also deutlich rationaleres Umfeld. Und dieses rationaleres Umfeld des Erlernens der Sprache bedingt, dass du in der Fremdsprache, in dieser konkreten Fremdsprache auch eine verminderte emotionale Beteiligung hast und somit auch weniger emotional reagierst als zum Beispiel in der Erstsprache.
Ja.
Und diese emotionale, ich sag jetzt mal Dämpfung, führt dazu, dass in der Fremdsprache eher rationalere, kontrolliertere Entscheidungen getroffen werden, weil das rationalere, kontrolliertere System 2 aktiviert wird. Soweit, so gut. Es gibt aber auch eine zweite Erklärung, und zwar, dass man in der Fremdsprache reduzierte Sensitivität gegenüber von Normen und Regeln hat, weil diese Normen und Werte vor allem in der Erstsprache erworben werden. Also dadurch, dass wir in einer Gemeinschaft aufwachsen und eine Sprache sprechen, zum Beispiel L1 Deutsch, dann lernen wir vor allem die moralischen Normen und Werte unserer Kultur, in der wir aufwachsen. Die Fremdsprache erlernst du nicht parallel zu dem Erlernen der kulturellen Normen eines Landes, in dem diese Fremdsprache gelernt wird. Klar, ja. Natürlich hast du in der Schule auch gelernt, wie man sich in England verhält oder in den USA, was man da sagen darf und was man nicht sagen darf und welche Normen und Werte es gibt. Aber das ist natürlich alles deutlich mit deutlich größerer Distanz verbunden. Deswegen wird auch häufig argumentiert, dass in der Fremdsprache eine Art Befreiung von sozialen und kulturellen Einschränkungen verknüpft ist, was diese Sensitivität gegenüber Normen verringert und somit auch die utilitaristischere, also rationalere Kosten-Nutzen-Abwägung bei einem Dilemma abläuft.
Auch das ist etwas, was sich für mich, also zumindest natürlich wieder durch anekdotische Evidenz, irgendwie bestätigt. Also ich finde irgendwie, gerade bei Liedern, bei Songs, englischsprachigen Songs, wenn man sich da manchmal Gedanken drüber macht, was man da eigentlich gerade hört oder was man da eigentlich gerade mitsingt, wenn man das mal auf Deutsch übersetzen würde, was das für auf einmal für eine für ein ganz anderes Gewicht hat. Aber es ist irgendwie Englisch und dadurch, dass es Englisch ist, kann man das irgendwie auch so ein bisschen leichtfertig sagen, finde ich. Also gerade wenn man sich musikmäßig im Bereich Metal ein bisschen bewegt, dann gibt es da schon auch mal Songtexte, die man mitkrölt und dann sich überlegt, Moment mal, das ist moralisch irgendwie falsch. Also das schießt weit übers Ziel hinaus, was dieser Song eigentlich irgendwie ausdrücken will. Aber es ist eine absolute Übertreibung. Aber da das irgendwie englischsprachig ist, ist das irgendwie so, ich glaube, für mich ist es auch Teil der englischen Sprache, dass man da einfach Dinge einfach so sagen kann.
Ich finde es großartig, Jakob, wie du gerade an diesem Punkt anekdotische Evidenz nochmal bringst, weil ich habe tatsächlich auch Beispiele für anekdotische Evidenz aufgeschrieben, von dem ich eins auf jeden Fall nochmal präsentieren möchte, weil das ging durch meinen Kopf, als ich diese Folge vorbereitet habe. Ich habe mich sofort bei diesem Punkt, also mit dieser emotionalen Verbundenheit der Erstsprache, an das Interview von Hannah Arendt erinnert, dieses berühmte Interview mit Günter Gauss aus dem Jahre 1964. Und da ging es auch um Sprache. Also Hannah Arendt ist ja eine deutschsprachige Philosophin und sie ist während der NS-Zeit emigriert in die USA.
Ja.
Sie hat in Englisch geschrieben, sie hat in Deutsch geschrieben. Und in Bezug auf die Muttersprache hat sie in diesem Interview gesagt, Zitat, ich schreibe in Englisch, aber ich habe die Distanz nie verloren. Es ist ein ungeheurer Unterschied zwischen Muttersprache und einer anderen Sprache. Bei mir kann ich das furchtbar einfach sagen. Im Deutschen kenne ich einfach ziemlich großen Teil deutscher Gedichte auswendig. Die bewegen sich da immer irgendwie im Hinterkopf, in the back of my mind. Das ist natürlich nie wieder zu erreichen. Zitat Ende. Und das unterstreicht ja nochmal diesen besonderen Stellenwert der Muttersprache. Und es gibt zahlreiche andere Beispiele für solche Bezugspunkte zur Muttersprache, die auch ihr da draußen sicherlich auch kennt und in Erinnerung rufen könnt.
Ja, ja.
Okay, wir sind schon fast am Ende. Also unglaublich interessanter Effekt, unglaublich große Macht der Sprache über Entscheidungsfindungen, über Dilemmasituationen. Aber natürlich müssen wir diese Ergebnisse auch in den Kontext stellen und nochmal diskutieren. Denn es gibt noch einige große Einschränkungen für diesen Effekt. Zum einen, das habe ich ja schon mehr oder weniger angedeutet, die Art des Dilemmas beeinflusst die Ergebnisse. Dieser Effekt konnte vor allem bei emotional aufgeladenen und persönlichen Dilemmatas aufgezeigt werden. Also die einen direkten persönlichen Schaden erfordern.
Mhm.
Bei unpersönlicheren oder weniger emotionalen Dilemmatas, wie zum Beispiel diesem Switch-Dilemma, wo einfach nur die Weiche umgestellt werden sollte, ist dieser Effekt nicht vorhanden oder sehr gering. Außerdem, und das ist ja eine große Kritik an diesen Gedankenexperimenten, dass sie einfach zu unrealistisch sind. Also natürlich können wir uns vorstellen, dass wir irgendwie an der Weiche stellen und das umlegen und somit Menschen retten oder einen Mensch dafür aufopfern, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon zum Glück sehr gering, dass das passieren wird. Wenn wir jetzt diesen Effekt untersuchen in Bezug auf realistischere, sozusagen sozialere Dilemmatas, also zum Beispiel Verletzung einer sozialen Norm, zum Beispiel indem man sagt, ich habe erfahren, dass jemand betrügt. Und sage ich das der Person oder sage ich nicht und verletze die andere Person. Bei diesen realistischeren Effekten war dieser Effekt auch nicht so stark vorhanden. Also sobald emotional etwas aufgeladen ist, dann ja, dann entscheiden wir uns in der Fremdsprache utilitaristischer, also rationaler. Mhm. Aber bei sowas Realistischerem eher nicht.
Mhm.
Zum anderen ist die Rolle der Emotionalität als Erklärung für diesen Effekt auch nicht unumstritten. Also es gibt auch Studien, die sagen, dass Emotionen als eine Variable für diesen Effekt auch zu keinen statistisch signifikanten Effekten führte. Das heißt, anscheinend ist die Emotionalität, die ja so wichtig ist für diesen Bezugspunkt zwischen Fremdsprache, Erstsprache und moralischen Entscheidungen, ja doch nicht so ein Faktor. Da sind die Ergebnisse einfach widersprüchlich.
Mhm, ja.
Ein weiterer Einschnitt in diese Ergebnisse ist der Einfluss der Sprachkompetenz und der Assimilation an die Kultur des Zielsprachenlandes. Die Frage, wie gut beherrsche ich die Sprache? Bin ich in Bezug auf Englisch gerade mal am Anfang? Ich kann gar nicht so gut Englisch sprechen. Oder habe ich Jahre in USA gelebt und habe auch zusätzlich zu der Sprache und dem hohen Sprachstand auch im Endeffekt mich an die Kultur dort auch assimiliert. Auch das ist eine Ursache dafür, dass Menschen dann auch in ihrer Zweitsprache emotionaler und so auch deontologischer entscheiden bei diesem moralischen Dilemmata. Mhm. Da gibt es eine interessante Studie für das Deutsche und Kroatische von Franziska Cava und Agnieszka Eva Tutus aus dem Jahre 2017. Mhm. Und die haben diesen Effekt bei Menschen, die Kroatisch und Deutsch sprechen, untersucht. Also Menschen, die vor allem im Zuge des Jugoslawienkriegs nach Deutschland gekommen sind und Deutsch in Deutschland gelernt haben und schon dann auch lange in Deutschland gelebt haben, assimiliert haben. Und sie konnten diesen Effekt bei dieser Gruppe von Menschen dann nicht feststellen. Eine weitere Einschränkung für diesen Effekt.
Mhm, ja.
Und zum Schluss natürlich auch eine methodische Kritik. Diese Studie, die ich vorgestellt habe von Costa et al. Aus dem Jahre 2014, sie haben diesen Effekt ausschließlich an Universitätsstudierenden untersucht. Mm. Das ist also eine Einschränkung,
ja,
da wir natürlich hier nur eine, ich sag jetzt mal, homogene Gruppe von Menschen haben, also im eher akademischen Bereich, die auch mit diesem experimentellen und mit dem Antwortmusterformat ja auch vertraut sind. Das heißt, in anderen Populationen könnte es sein, dass dort andere Effekte auftreten. Und zum Schluss, letzter methodisch kritischer Punkt, es wurde zwar dieser Effekt untersucht, aber die zugrunde liegenden Faktoren von diesem Effekt, wie zum Beispiel, was ist mit dem Arbeitsgedächtnis der Person oder meinem Denkstil, diese möglichen Einflussfaktoren wurden in diesen Studien nicht untersucht. Mhm. Und somit müssen wir am Ende unserer kleinen Reise zu der Entscheidung kommen, dass der Moral Foreign Language Effekt, der Fremdspracheneffekt, super spannende Beobachtung ist und auch in der Realität auftritt. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Einschränkungen, die dann diesen Effekt in unserer globalen Welt auch minimieren.
Mhm.
Das Ergebnis dieser Studien zeigt aber trotzdem im weitesten Sinne ja auch auf, dass von der Sprache abhängt, wie wir uns moralisch entscheiden. Und das ist eine extrem spannende Beobachtung, die auch praktische Auswirkungen haben kann. Nämlich zum Beispiel, wie entscheide ich als Geschworener im Gericht?
Oha.
Das sollte natürlich nicht davon abhängig sein, ob ich in einem deutschsprachigen Gericht bin oder in einem englischsprachigen Gericht.
Mhm.
Außerdem ist auch zu überlegen, wie beeinflusst dann die Sprache meine Entscheidungen in emotionalisierten Kontexten, zum Beispiel, wenn es auch um politische Entscheidungen geht. Das sind super spannende Beispiele, wo dieser Effekt dann eine Rolle spielen kann. Und ich hoffe, dass ich euch allen da draußen und dir, Jakob, mit dieser Folge etwas Neues gezeigt habe und dass es euch gefallen hat.
Lieber Anton, vielen Dank. Das war wirklich eine sehr interessante Folge. Diesen Moral Foreign Language Effekt, den kannte ich wirklich noch gar nicht und ich habe noch nie was davon gehört. Und ja, also es ist, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall in einem englischsprachigen Land niemals in die Straßenbahn steigen. Das definitiv. Ich bin das schon mal durchgegangen. Ich schätze mal, wenn ich irgendwie in einem Land bin, in dem ich dann auch kein Englisch spreche, sondern gar keine Sprache spreche, geht das ja wieder klar. Das heißt, da kann ich in Straßenbahnen steigen. Aber ja, falls ich mal in Großbritannien oder Irland bin oder so, keine Straßenbahn für mich.
Naja, jetzt kennst du ja die Hintergründe. Das heißt, jetzt kannst du auch eine Entscheidung treffen, die wohl überlegt und wohl durchdacht ist. Und du hast im Hinterkopf, dass die Sprache ein Faktor sein könnte.
Ja, das stimmt. Also ich meine, ich eigne mich jetzt ja quasi gar nicht mehr als Proband für so eine Studie. Ihr alle jetzt übrigens eignet euch nicht mehr dafür, weil ihr wisst jetzt Bescheid.
Genau.
Aber was ich interessant finde, ist, dass quasi diese Theorie mit diesen verschiedenen Entscheidungssystemen und dass quasi die Sprache oder je nachdem halt, ob es eben eine die L1 ist oder die L2 ist, dass das die verschiedenen Systeme der Entscheidungsfindung irgendwie aktiviert. Weil prinzipiell, also ich würde mal vermuten, diese Systeme können ja auch anders aktiviert werden. Also ich kann natürlich ja auch in meiner L1 eine eher unemotionale, pragmatische, rationale Entscheidung treffen. Und ich kann logischerweise auch in der Fremdsprache eine eher emotionale Entscheidung treffen, wenn die Kontextbedingungen einfach emotional sind. Also das finde ich irgendwie sehr interessant, wie das zusammenspielt. Und irgendwie, es klingt für mich, hast du natürlich auch schon öfter gesagt, klingt für mich irgendwie danach, wie wenn da einfach noch ein bisschen mehr Forschung gemacht werden müsste, um so verschiedene Einflussfaktoren noch mal rauszuarbeiten und vielleicht ein bisschen auch die Interaktion und sowas untersuchen zu können. Also das finde ich super spannend. Und ja, vielleicht hörst du dann noch mal was davon und dann kannst du uns ja updaten. Vielleicht gibt's ja mal neue Erkenntnisse. Weil du bist ja eher psycholinguistisch unterwegs. Das ist ja jetzt so gar nicht mein Steckenpferd. Vielleicht kannst du uns da updaten, wenn es was gibt.
Ich bleib dran auf jeden Fall. Also ich fand's extrem spannend. Ich habe davon vor einiger Zeit erfahren, per Zufall ehrlich gesagt, und ich konnte es erstmal gar nicht glauben. Ich dachte mir so, ach, das ist doch Unfug. Ich dachte, das ist ein billiger Abklatsch von dieser Sapir-Whorf-Hypothese, über die wir auch schon mal eine Folge gemacht haben.
Ja.
Aber dann habe ich mich reingelesen und dachte mir so, oha, das schreit nach einer Folge.
Ja, bei der Sapir-Whorf-Hypothese ist ja quasi egal, ob das die Erst- oder Zweitsprache ist oder in welcher Reihenfolge man die gelernt hat, die besagt ja nur, eine Sprache ist, hat irgendeinen Einfluss auf dein Denken und egal, ob du das Deutsch jetzt als L1 oder als L2 sprichst. Andersrum bei dem Moral Foreign Language Effekt ist ja wirklich egal, welche Sprache es ist, es kommt nur auf die Reihenfolge des Erlernens an oder die Situation des Erlernens quasi.
Aber wie gesagt, ich denke, da ist noch viel Forschung notwendig, um weitere Einschränkungen, weitere Spezifizierungen auch vorzunehmen, um ein Detailbild zu haben, weil natürlich, das ist ja so häufig in verschiedensten Wissenschaften und auch bei uns, die ersten Ergebnisse, die zeigen immer etwas Exklusives möglicherweise an, etwas unglaublich Spannendes. Aber dann gibt es sehr, sehr viele Faktoren, Einschränkungen, die das alles so ein bisschen relativieren. Und es wäre natürlich unlogisch, wenn wir sagen würden, die Fremdsprache hat auf jeden Fall als einziger Faktor einen Einfluss dann, wie wir diese Entscheidung treffen. Weil das würde ja alles andere um uns herum komplett ausblenden. Und das ist nicht die Art und Weise, wie dann Forschung betrieben wird. Ja. Es sind verschiedene Effekte, verschiedene Einflussfaktoren, die da auch in die Entscheidung einfließen. Sodass, falls jemand von euch da draußen jetzt da auch überlegt hat, wie entscheide ich mich bei dieser und jener Frage und dann diesen Effekt nicht beobachtet hat, es ist nicht schlimm. Es sind sicherlich auch andere Faktoren dafür zuständig, warum da die eine oder andere Entscheidung gefallen ist.
Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen Wissenschaftskultur oder akademische Kultur, dass man, also einerseits, dass Leute natürlich irgendwelche authentischen Ergebnisse präsentieren wollen. Und die Ergebnisse, die die Leute dann erzielt haben, dass die natürlich möglichst gut auch verkaufen wollen, also möglichst gut präsentieren wollen. Das ist eben auch Teil der Wissenschaft. Du musst nicht nur gute Forschung machen, sondern du musst deine Forschung auch gut an die Menschen irgendwie verteilen. Und was da natürlich immer hilft, ist irgendwie, wie du es schon gesagt hast, ne, ein schmissiger Titel. Und irgendwie eine schöne, steile Hypothese und ein erstes Datenset, wo man dann sagen kann, ja, es klingt schon plausibel, ja, was ich da gesagt habe, was ich da glaube, was sein könnte. Und dann folgen Jahre an Studien und nach 20 Jahren endet der Diskurs dann meistens damit, ja, der Effekt wurde anfangs ein bisschen überschätzt, aber es gibt definitiv einen Effekt. Das ist so meistens, was man dann im Nachhinein hört danach. Du hast wahrscheinlich diese Einteilung mit utilitaristisch und deontisch auch aus der Forschungsliteratur, oder?
Ja, na klar.
Und ich habe mich nämlich ein bisschen tatsächlich dran gestoßen, dass das so krass gegenübergestellt wurde. Also utilitaristisch, rational. Also das ist irgendwie die schlaue Entscheidung und deontisch emotional. Das ist irgendwie, also für mich ist so dieses Gegenüberstellen von rational und emotional, da ist immer irgendwie eine ganz hohe Wertigkeit dabei. Also im Sinne von, das Rationale ist das Bessere, das Gute, und das Emotionale ist das Schlechtere, das eben Unüberlegte. Aber ich finde jetzt so intuitive Entscheidungen aus meiner Lebenserfahrung, ich bin ja noch Großraumjugend, so groß ist die Lebenserfahrung nicht, aber so intuitive Entscheidungen, emotionale Entscheidungen, basierend auf einem Bauchgefühl, nicht basierend auf einer momentanen Wut oder momentanen Gefühl, das waren schon immer gute Entscheidungen. Und rationale Entscheidungen, da kann man auch ein halbes Jahr noch überlegen und dann ist man immer noch nicht schlauer. Also was ich damit sagen will, ist diese Gegenüberstellung, diese Prägung, das eine ist, was hochgradig emotional ist, das andere ist, was hochgradig rational ist. Mhm. Das ist natürlich auch so ein binäres Gegenüberstellen, was so eine gewisse Sensationalität in dem wissenschaftlichen Befund zeigt. Und ne, also das ist wie, man kennt es aus der Zeitung, ja, eine Zeitung möchte sensationell sein und ein wissenschaftlicher Aufsatz auf einer ganz anderen Ebene, das ist mir schon klar. Aber ein wissenschaftlicher Aufsatz möchte auch sensationell sein.
Dazu muss ich und möchte ich auch sagen, natürlich sind die Studien in ihrer Wertigkeit da deutlich reduzierter, nicht wahr? Also es sind ja auch wissenschaftliche Texte, das sind wissenschaftliche Publikationen. In unserem Podcast habe ich natürlich das versucht zu erklären und zu vereinfachen und deswegen dann immer rational zu utilitaristisch in Verbindung gebracht zum Beispiel. Das sind natürlich auch Unterschiede einfach in der Präsentationsform. Also wissenschaftliche Studien, die versuchen schon, das deutlich rationaler, stringenter darzustellen.
Aber trotzdem im Rahmen sensationell.
Genau, aber ein bisschen Sensation muss natürlich sein. Das ist the busy business, in dem wir sind.
Yes, so ist es. Okay, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr, sehr, also wirklich sehr freuen, auf einer emotionalen wie auf einer rationalen Ebene, wenn ihr uns eine schöne Bewertung dalasst auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Übrigens, vielen Dank für die Sternebewertungen auf Apple Podcasts seit dem letzten Mal. Macht gerne weiter so. Macht gerne weiter so. Da kommt wieder Bewegung in die Sache. Sehr gut. Hinterlasst auch gerne einen verbalisierten Kommentar, nicht nur eine sternige Bewertung, sondern schreibt auch gerne, wie euch die Experience gefallen hat, uns zuzuhören bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Ihr könnt natürlich auch uns direkt schreiben auf Instagram per DM oder auch per Mail, wer es ein bisschen oldschool mag, so wie ich. Könnt ihr auch per Mail schreiben. Und zwar getrennt an Anton oder mich. Nämlich, falls ihr Ideen habt für Themen, die wir mal behandeln sollen. Ansonsten, lieber Anton, bedanke ich mich nochmal bei dir. Und ich würde sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Hörst du mich?
Ich höre dich. Okay. Ich warte auf den Abspann.
Hörst du mich?
Ich höre dich nicht. Ich höre dich nicht.
Hörst du mich? Hörst du mich?
Jetzt ja.
Super. Super. Ich bin gerade allein zu Hause und ich habe gerade ein weirdes Geräusch gehört. Deswegen habe ich mich gerade so umgedreht. Ich weiß, worum es in der Folge geht.
Das ist sehr gut, dass du das weißt, aber ich will trotzdem eine Antwort. So, jetzt muss ich mir kurz bequem hinsetzen. In meine Erzählposition. Eigentlich könnten wir auch so einen Podcast machen, alte Männergeräusche. Stopp, Jakob, man hört dich gar nicht. Du bist weg.
Was? Ich bin weg?
Also du warst irgendwie so und dann warst du plötzlich weg.
Ha, ha, ha. Was? We are updating our terms?
Hast du was gesagt? Warte mal, ich sag's mal anders. Da habe ich, glaube ich, einen Wein getrunken, als ich diesen Satz geschrieben habe. Junge, das kann doch nicht sein. Ja, na klar. Also ich denke, wenn ihr da draußen auch jetzt mal einfach überlegt, egal.
Soll ich nochmal reagieren?
Ja. Zielgerade, Anton. Wo bin ich? Ach so, ja, okay.
Andersrum bei der Moral for so eine gewisse Sensationalität.
It's a Folge.
It's a Folge.